So, dann darf ich den Bibeltext lesen für heute Vormittag. Aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, es sind auch die Verse 1 bis 5. Da heißt es: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Wir wollen auch miteinander beten. Herr Jesus, immer wieder, du weißt das, kommen wir zu dir, jeder auf seine Weise, weil wir möchten, dass unser Leben stimmig ist. Nicht einfach nur äußerlich in dem, was wir tun, sondern auch ganz tief innen, bis zur Wurzel hinab. Du kennst die Quelle unserer Gedanken. Du bist ein Gott, der uns ins Letzte hinein durchforscht hat. Und wir möchten, dass wir vor dir ordentlich sind, und wir sind es nicht. Und du weißt, wie wir oft leiden darunter, manchmal fast innerlich ein Stück zerbrechen. Und manchmal ist es auch nicht schlecht, dass es so ist, dass wir immer wieder die Gnade in der ganzen Tiefe begreifen und annehmen, existenziell annehmen. Manchmal tut es uns weh. Ich danke dir, Herr, dass du das alles weißt, und ich danke dir, Herr, dass du einfach ein Gott bist, der uns nie überfordert. Und so möchten wir jetzt diesen heutigen Tag dir hinlegen, Herr, und möchten dich bitten, dass du uns heute noch einmal das gibst, Herr, was uns vielleicht noch fehlt, wenn wir wieder zurückgehen, dass wir wirklich dann etwas haben, was uns trägt. Ich danke dir für die Tage, die wir hinter uns haben. Ich danke dir für das, was du heute für uns bereithältst. Amen.
Ich grüße Sie recht herzlich an diesem Morgen, und wir dürfen uns wieder mit einem prophetischen Text befassen. Der Apostel Paulus, der vor etwa 2000 Jahren durch den Heiligen Geist inspiriert schauen durfte, wie sich der Mensch am Ende dieses Zeitalters entwickelt. Der Mensch in der Ausreife-Situation. Eine schlimme Zeit, die nicht zurückzuführen ist hier auf äußere Einflüsse, sondern was die Entwicklung des Menschen anlangt. Wir müssen uns dessen bewusst sein, liebe Geschwister, wenn wir das lesen. All das, was an negativen Eigenschaften hier beschrieben wird, das steckt in mir, in uns drin. Ist das so? Ja. Wenn der Herr uns nicht bewahrte, wären wir genau in diesem Trend, und hin und wieder verspüren wir ja etwas von diesen Anfechtungen auf dieser Ebene. Es werden also schwere Zeiten sein, sagt der Apostel Paulus. Die Menschen werden, wie ich es gestern Abend schon ausführte, selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig. Und das genau das Gegenteil von einem Menschen, der von Gott erfasst ist, der in der Demut, in der Abhängigkeit von Gott lebt. Oder Fleisch und Geist sind die Gegensätze. Ich werde in dem ersten Teil meines Vortrags versuchen, anhand einiger Beispiele eine Analyse der momentanen Zeitsituation zu geben, damit wir auch erkennen, wo wir stehen, und auch dann beherzigen, liebe Geschwister, das beachten wir so wenig, dass da, wo nur eine äußere Form, ein Schein der Frömmigkeit da ist, äußere Betriebsamkeit, wo man viel Power macht oder in Action gerät, dass wir da nicht mitmachen sollen. Wie heißt es da? Wende dich ab. Also ein falscher Kompromiss geht gegen das Wort Gottes. Aber echte Liebe zu allen, da wo der Herr wirkt, das ist die andere Seite und Notwendigkeit. Es geht also um die Innenlinie, um die Erkenntnis, wie der Mensch von Natur aus beschaffen ist und wie er sich entwickelt. Wir brauchen also neben einer klaren Gottesbeziehung und Schau auch eine eindeutige Anthropologie, das heißt eine Lehre über den Menschen, wie ihn die Bibel beschreibt und nicht wie die moderne Psychologie das sieht. Bei der humanistischen Psychologie ist der Mensch gut, der muss sich nur entsprechend entwickeln, aber wo sind wir denn hingekommen? Das ist doch schon jahrhundertelang die These und immer wieder haben es die Menschen versucht, entgegen der klaren biblischen Aussage, dass der Mensch Sünder ist, anders zu gestalten. Und das finden wir auch in unserer heutigen Zeit. Ich habe vor mir einen Artikel von Dr. Stefan Holthaus, einem Dozenten an der Freien Theologischen Akademie in Gießen, der einen Artikel geschrieben hat, Erlebnisorientiertes Christsein heute, der Einfluss der postmodernen Erlebnisgesellschaft auf die christliche Gemeinde. Und er weist nach, wie der Mensch immer mehr in den Subjektivismus hineingerät. Es muss immer wieder zu Erlebnissen kommen auf allen Ebenen, zur Ich-Befriedigung. Wenn Sie da so eine Zeitungsannonce im Sinne einer Werbung haben, erleben Sie unser Riesensortiment. Dann wird hier etwas, was im Grunde sachlich behandelt werden soll, welches Produkt brauchen Sie, das wird alles emotional verpackt. Und die moderne Verkaufspsychologie geht immer dahin, du musst, wenn du einem Menschen etwas verkaufen willst, ihn seelisch packen, in den Gefühlen. Und wenn da erst einmal ein Gleichklang ist, dann kannst du auch unter Umständen die Ware besser verkaufen. Man will also irgendwelche Erlebnisse initiieren und man will das dann auch persönlich genießen. Ich darf jetzt schon mal sagen, wenn wir auf dem Wege Gottes sind, schenkt uns Gott auch reichlich Freude, das wird der zweite Teil sein. Nur, dass wir das vorab schon mal mit bedenken. Er schreibt, die Konzentration des modernen Menschen auf sich selbst nimmt immer groteskere Formen an. Ein amerikanischer Buchautor hat geschrieben, wo Erlebnisse zum beherrschenden Thema werden, beginnt man sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen. Ich, noch einmal ich. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit unserer Nachbarin, eine Professorenwitwe, die war zu einer christlichen Veranstaltung im Rahmen einer Geschäftsleuteveranstaltung. Ich habe da auch schon referiert. Und dann geht es anschließend in Gruppen um Gespräche zu der Thematik. Da war eine Frau, die gar nicht sachlich diskutiert hat, die hat nur erzählt, was sie auf den kapverdischen Inseln im Urlaub erlebt hat. Sie hat ein paar Mal versucht, da reinzukommen, nichts zu machen. Ihre Erlebnisse waren ihr so wichtig, dass sie die anderen dauernd mit ihren Erlebnissen bombardiert hat. Es ist schon schlimm, kennen Sie auch solche Leute, die nur reden von sich, man kommt überhaupt nicht dran und das wird dann schwierig. Das hängt alles damit zusammen, dass der Mensch immer mehr auf sich selbst bezogen ist. Erlebnisorientierung, so heißt es in diesem Artikel weiter, ist die unmittelbarste Form der Suche nach Glück. Und wo oberste Lernziele zugleich diese Erlebnisse meinen, da taucht dann auch die Sinnfrage auf. Aber sehen Sie, da wird uns klar, weg vom lebendigen Gott, immer auf das eigene Ich zentriert. Und wenn dann aber dieses Glück nicht kommt, dann ist der Mensch vom Himmel hoch jauchzend hinabgestürzt bis zum Tode betrübt. Liebe Geschwister, darum brauchen wir eine andere Basis. Eine Basis, die nicht primär von den Umständen, Verhältnissen her uns bestimmt, auch in unserem Glücklichsein oder nicht, sondern wir brauchen die Basis Gottes. Und es geht nun auch, schreibt der Autor weiter, bis hinein in unsere Kreise. Er hat dann einen Unterabschnitt formuliert. Gemeinde zwischen Erlebnisorientierung und Christuswirklichkeit. Denken Sie mal darüber nach. Erlebnisorientierung oder Christuswirklichkeit. Wenn die Christuswirklichkeit unser Leben bestimmt, dann machen wir auch Erfahrungen mit Gott. Aber das ist das Sekundäre. Ist der Unterschied, ob wir jetzt irgendetwas initiieren, in Gang setzen, die Menschen emotional aufheizen, oder ob der Geist Gottes die Frucht Freude schenkt. Wie gesagt, das wird nachher nochmal im zweiten Teil näher besprochen. Er sagt dann zu dieser Thematik, die Erlebnisfrömmigkeit unserer Kreise ist nicht Ausdruck einer biblischen Frömmigkeit, sondern Ausdruck der Anpassung an den Zeitgeist. Und dafür will ich Ihnen auch noch ein paar Belege geben. Bitte, wenn ich hier und da etwas skizziere oder einmal einbringe, geht es nie um Diskriminierung, sondern darum, dass wir problemsichtig werden. Dass wir eben nicht in so etwas hineingeraten. Ich will ganz offen sagen, wie die Pro-Christ-Evangelisation aus meiner Perspektive sah. Ich bin zweimal dort gewesen, habe auch 6 Außenstehende mit hineingenommen. Und dann habe ich bis um 12 Uhr dann auch mit einer Gruppe darüber gesprochen. Die Botschaft war gut, das, was drumherum war, war unterschiedlich, je nach örtlicher Inszenierung, problematisch. Nun will ich Ihnen mal aus unserer Presse wieder vorlesen, wie das jemand erlebt hat, was er von Pro Christ mitgenommen hat. Also, ich war jeden Abend dort, schreibt der Berichterstatter hier. Ich konnte einfach keinen auslassen. Ich glaube, dass viele Leute denken, die Christen sind altmodisch, uncool, brav und den ganzen Tag nur Amen und Halleluja sagend. Wer bei Pro Christ war, hat das anders erlebt. Christen sitzen nicht immer mit gefalteten Händen in der Kirche. Ist ja viel Wahres dran, ja. Sondern jetzt, bei uns wird auch getanzt. Es gibt Partys, von denen man noch wochenlang schwärmt. Wir haben Spaß gehabt. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten. Was geschah dort? Diskutieren, beten, fetzige und Lobpreislieder singen. Das alles war der Fall. Oder weiter? Es gab eine Theaterszene mit wirklichen Schauspielern und Musik mit wirklichen Sängern und Sängerinnen. Das war dann immer der fetzige und manchmal auch lustige Teil des Abends und so weiter. Vom Wort von Christus, von Hinwendung, von Buße, habe ich nichts gelesen. Merken Sie, wie diese ganze Verpackung, das Eigentliche, wenn selbst auch eine christozentrische Botschaft kommen kann, doch bei denen, die nur emotional ausgerichtet sind, dominiert? Sicher wird immer wieder gesagt, wir müssen die Verpackung entsprechend bringen. Aber wenn die meisten nur die Verpackung wollen und deswegen kommen, dann wird es problematisch. Und ich erlebe das da, wo ich bin und hin und wieder in vielen Gemeinden, dass immer mehr das Drumherum zunimmt, die Predigt abnimmt und der Gehalt des Wortes reduziert wird. Liebe Geschwister, ich sehe hier nicken einige, wahrscheinlich haben Sie auch so eine Erfahrung gemacht. Das bewegt mich zutiefst. Ich stehe da aber noch drin und sage Ihnen auch die Botschaft. Sage auch, hier geht's zu sehr ins Subjektive. Wo bleibt der Anspruch Gottes bei allen Bedürfnissen der Menschen? Und das müssen wir sehen. Und die Medien tun ein Übriges dazu. Das ist ja gerade in amerikanischer Mode. Ich will Ihnen 2, 3 Beispiele auch dafür liefern. Fernsehprogramme. Es muss also so inszeniert sein, dass das Produkt den Zuschauern gefallen muss. Es geht ja schließlich auch um die Einschaltquoten. Man wird also abhängig von dem, was wollen die denn hören. Gott sei Dank war ich nie Pastor, dass ich auf Zahlen achten muss. Es ist ja auch so, wenn ich das mal einflechten darf, wie viele Pastoren werden von ihrer obersten Instanz unter Druck gesetzt. Sie müssen ja immer Berichte geben. Wie viele Leute kommen denn in den Gottesdienst? da spielen die Zahlen, also die Quantität, eine Rolle und nicht primär die Qualität. Armer Paulus, als du allein warst zum Schluss. Herr Jesus, hast du dich nicht verguckt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich da. Ist doch zu wenig. Die Gefahr besteht auch bei uns. Oder, was muss da geschehen? Wie perfekt christliche Programme sein können, zeigt das Beispiel von Jimmy Swaggart, das ist also auch ein Bußprediger, angeblich aus den 80er Jahren. Eine Meisterleistung an Inszenierung, Kameraführung, Schnitttechnik haben die Emotionen von Millionen Zuschauern herausgefordert. Schließlich fielen ihm am Ende dieser bewegenden Botschaft die Kirchenmitglieder weinend um den Hals. Wer ist von einem solchen Szenario nicht seelisch bewegt worden? Das schreibt also ein Autor, der sich mit diesen ganzen Phänomenen befasst hat. Und letztes noch auch zu diesem Aspekt, das geht auch hinein bis in die Sprache. Vor allen Dingen die Jugendlichen will man ja mit der modernen Sprache anreden. Ne? Da heißt es jetzt auch in der nächsten evangelikalen Runde, Jesus Haus erleben. Ist groß auf den Plakaten. Was ist denn das? Jesus Haus erleben. Kann man nicht Deutsch reden? Entschuldigen Sie, ich habe ja nun viel in meiner Pädagogik auch mit Jugendlichen zu tun gehabt. Aber es muss nicht so bleiben, dass wir dauernd auf dieser Ebene auch mit den Betreffenden kommunizieren. Ich will Ihnen nochmal zwei Extrembeispiele servieren. Ich nenne keinen Namen und auch nicht den Titel dieser Zeitschrift. Aber da heißt es, Jesus schimpfte, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Das heißt heute, ihr Wichser, ihr alten Ärsche. Oder, die Sprache wird noch ausufender. Da in einer Zeitschrift heißt es, zu dem Spruch des Monats, wer Jesus nicht kennt, pisst gegen die Wand. Da findet sich neben einer entsprechenden Zeichnung folgende Erklärung. Der Wind kommt von links und dieser Mann pisst gegen den Wind, also nach rechts. Und was schließen wir daraus? Ja, ich dachte schon, ihr wisst es nicht. Diesen Mann müsst ihr bekehren, weil er Jesus, den besten megageilen, multimegastarken Typ, nicht kennt und gegen den Wind pisst. Entschuldigen Sie mal. Das erinnert mich an eine Aussage hier in diesem Text 2. Timotheus 3, dass diese Menschen bis hin zur Blasphemie, das heißt also zur Gotteslästerung, auch in der Sprache kommen. Ich kann das nicht anders sehen. Ein letzter Akzent, der noch hier auch unter Berücksichtigung der Analyse dieser Situation gegeben werden muss, ist der musikalische. Bei uns am Ort ist die Jugend jetzt auch für diese Evangelisation mit der Jugend wieder beschäftigt. Und die Musik, die da geboten wird, überschreitet meiner Meinung nach die Grenzen. Man hat also erst Disco-Musik, nur dass da die Stimmung entsprechend ist. Und dabei muss man bedenken, dass diese Stimmung nicht primär nachher die Botschaft des Kreuzes aufnehmen kann. Was ist denn bei der modernen Musik das Typische? Monotone Wiederholung von Melodie, Harmonie und Rhythmus. Diese Bum, Bum, Bum hören Sie ja oft, wenn da einer im Wagen neben Ihnen vorbeirauscht. Große Lautstärke, ungeordnete, oft zerstörerische Ausdrucksformen. Und manches wirkt sogar rauschartig, hypnotisch, kann in Trance versetzt werden. Ich habe schon mal erwähnt hier, auf der Langsteinbacher Höhe hat mir ein junger Mann gesagt, er war bei so einer christlichen Party und da hat einer der Bandmitglieder sein Instrument genommen und vorn am Pult zerschlagen. Im Rausch. Sicher, das sind extreme Dinge, aber sie sind oft unter der Jugend vorhanden. Und diese Musik besitzt eine Eigendynamik, ungeachtet der Texte, die gesungen werden. Auf die achtet man kaum. Es geht meistens um Melodie und Rhythmus. Und schließlich regt das leider zu Aggression und Rebellion an. Nun, diese Beispiele mögen mal genügen. Ich weiß, es sind einige extreme Beispiele, aber nur von daher können wir oft die Anfänge erkennen. Und das heißt immer wieder, dass wir auch darauf achten, wo die Tendenz allzu sehr ins Negative geht. Ich sehe die Ursachen einfach darin, dass unsere moderne Erlebnisgesellschaft keine klare Antwort auf die Existenz des Menschen geben kann. Weil man den Gott nicht kennt, der einen Menschen reich beschenken möchte. Weil das Wesen nicht vorhanden ist, greift man nach sekundären, tertiären Erscheinungen. Ich habe gestern Abend den amerikanischen humanistischen Psychologen erwähnt, Maslow, mit Vornamen Abraham. Übrigens ein anderer Vertreter dieser humanistischen Psychologie ist der deutschstämmige Erich Fromm, der während der Nazizeit nach Amerika ausgewandert ist, auch ein Jude. Also zwei von typischen Vertretern sind Juden. Sie wissen, ich bin kein Israel-Feind, im Gegenteil. Aber das ist auch eine Zeiterscheinung, dass viele Juden in Kultur, in von Finanzpolitik ihre Einflüsse breitmachen und dazu beitragen, dass das letzte Tier in Erscheinung tritt und die Hure Babylon ihre Funktion ausübt. Also dieser Maslow hat eine bedürfnisorientierte Pyramide aufgestellt. Da geht es um die existenziellen Bedürfnisse, Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb. Das ist durchaus ein Gottesgeschenk. Nur wenn das sich verselbstständigt, dann werden diese Triebe zu einem psychischen Druck. Und man kann nicht anders, als sich diesem Trieb dahingehen und geben. Und die extreme Erfahrung haben wir ja, wenn heute Kinder sexuell missbraucht werden, weil die Menschen nicht mehr sich von Gott umgestalten lassen. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, die brauchen wir. Man findet aber keinen Weg, um in Gott Gewissheit zu bekommen, sondern sucht die Sicherheiten in all den möglichen irdischen Angeboten. Und schließlich die sozialen Bedürfnisse, die ja gerade junge Menschen finden, etwa in so einer Love Party wie im vergangenen Jahr in Berlin. Und daraus gibt es dann der oberste Bereich, die Ich-Verwirklichung, die Selbstverwirklichung, und das endet, wie wir es ja gelesen haben, in einem Egoismus. Einer, der aus diesen extremen, auch christlichen Richtungen herausgekommen ist, gibt auf die Frage des Warum folgende Antwort, und ich kann das nur bestätigen. Dem Teufel ist es gelungen, vielen statt einer Bekehrung ein spirituelles Erlebnis zu vermitteln. Immer leichter, angeblich. Statt der Sündenerkenntnis bekommen sie ein Krafterlebnis. Statt eines zerbrochenen Herzens empfangen sie ein umwerfendes Erlebnis. Statt Überführung von Sünde und Ich gibt es sogenannte spirituelle Erfahrungen. Und er schreibt, als ich das durchschaute, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mir ist es auch so gegangen. Liebe Geschwister, was wir brauchen, ist das, was auch Professor Ströter in einem Artikel bei der Analyse der damaligen Zeiterscheinungen vermittelt. Wir brauchen eine Lösung vom Subjektivismus, also von uns weg, hin auf den lebendigen Gott. Er berichtet, wie viele ernste Gotteskinder pflegen den Subjektivismus. Sie können sich nicht lösen von den persönlichen Untersuchungen, Messungen, Vergleichungen des geistlichen Standes der Erfahrung. Und dann orientiert man sich sogar manchmal an heiligen Musterexemplaren. Die will man imitieren. Jede Regung, jede Stimmung wird unter die Lupe genommen. Und man schwelgt dann wiederum in positiven Erfahrungen. Liebe Geschwister, das ist alles Subjektivismus und trifft das, die Menschen wollen in seinem Licht eine Weile fröhlich sein, sagt der Herr selber. Und das ist die Frage, geht es uns wirklich um Gott oder suchen wir ständig subjektive persönliche Erfahrungen? Ich frage mich selber auch immer wieder. Wotschmanni stellt die Frage, wenn wir im Dienst für den Herrn sind, tun wir den Dienst ausschließlich um Gottes Willen oder weil wir dabei auch unsere Bedürfnisse befriedigen? Ich kenne selber diese Situation. Dienst für eine Sache, für Menschen oder für den Herrn. Damit wir uns recht verstehen, wenn wir für den Herrn da sind, sind wir auch für den Menschen da. Dann können wir ihm wahrlich echt dienen. Und so brauchen wir einen klaren Blick für das, was Gott eigentlich möchte. Und ich möchte mich in diesem zweiten Teil mit dem Positiven, mit den Aussagen der Schrift befassen, die uns wahre, echte Freude schenken. Denn es reicht ja nicht, dass ich bei der Analyse nur das Negative feststelle. Menschen, die nur von der Kritik leben, sind genauso arm wie die, die in dieser Kritik notwendigen Situation stehen. Wir brauchen einen klaren Blick, dass Gott uns etwas Besseres schenkt, und dann werden wir all die anderen Momente gottgemäß erfahren können. Dann machen wir auch Erfahrungen, aber mit Gott. Nur die Reihenfolge muss stimmen. Darum etwas zum Wesen der Freude im Gegensatz zu dem, was heute vergnügungsorientiert, spaßorientiert ist. Ich darf noch mal einflechten, nach Umfragen bei Jugendlichen steht an der Spitze, wenn nach Lebensqualität gefragt wird, immer, wir wollen Spaß haben. Das ist schon eine bedauerliche Geschichte. Sicher, der Stress in unserer heutigen Zeit, Mangel an Perspektive, all das drängt die Menschen dahin. Es wird aber den Jugendlichen kaum vermittelt, wo sie denn Sinnfindung erfahren, bei Gott, bei Christus. Darum etwas zum Wesen der Freude in unserem Leben und wie wir auch endzeitlich orientiert klare Perspektiven bekommen. Der Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11 den Jüngern: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen oder völlig sei. Ja, Gott hat viel Besseres für uns. Seine Freude. Dann haben wir den Zugang zur Quelle und brauchen eben nicht zu den löchrigen Brunnen dieser Welt zu gehen. Es wird ja so viel angeboten heute, dass die Jugend fasziniert sein kann, und auch wir Erwachsene sind davor gar nicht gefeit. Es geht um die Freude Christus, aber in uns. Wenn Christus selber in uns lebt, dann dürfen wir damit rechnen, dass seine Freude auch in uns ist. Und in Galater 5, Vers 22 wird erwähnt, die Frucht des Geistes ist zunächst Liebe, Freude, Friede, das sind die ersten drei Bereiche neben den anderen. Liebe, Freude und Friede gehören zusammen. Die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Ist das der Fall? Liebe Schwester, wir müssen uns immer wieder auf diese Fragestellung hin orientieren. Das Wesen dieser Freude, von Christus her geschenkt, bedeutet, unabhängig von Umständen, Verhältnissen, persönlichen Gefühlen, ob Wohlbefinden oder manchmal auch unter Druck stehen. Ich weiß, was ich sage, weil ich selber auch in schwierigen Situationen im Verlauf meines Lebens gestanden habe. Aber ich darf bezeugen, dass die Freude am Herrn, wenn er selber das wirkt, auch in Nöten und Schwierigkeiten durchhält. Das muss nicht immer so sein, alle Tage Sonnenschein und dass man immer nach außen sich so Strahlen gibt. Ich habe das wohl hier auch schon mal erwähnt, will es aber nochmal tun. Ein junges Mädel kam aus einer Jugendstunde. Da hatten sie auch von dieser Freude gelernt, wir sollen immer strahlend sein, damit wir den anderen ein Zeugnis sind. Und dann guckt die Mutter, was macht denn meine Tochter da vorm Spiegel? Mimisch, gestik. Was machst du denn da? Ja, ich übe Strahlen, hat sie gesagt. Ne? So. Missverstehen. Paulus weiß nach Philipper 1, Vers 25, darum im Vertrauen, dass ich bei euch bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also nur im Glauben, im ständigen Vertrauen auf ihn, können wir diese Freude Gottes immer wieder haben. Ich darf nochmal sagen, es ist nicht die Freude an sich, sondern Christus selbst. Auswirkung der Freude, Frucht als Ergebnis. Da mache ich immer wieder Mut, dass wir das auch praktizieren. Und wenn Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht primär Essen und Trinken, also das Äußere, auch nicht im Sinne von Beachtung der Riten, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und diese wahre Freude des Geistes hält auch durch. Es ist dann eine überströmende Freude. Paulus bezeugt das immer wieder, denn die Freude, die vom Herrn her in unser Leben hineingeschenkt wird, soll ja weiter wirken, weitergegeben werden. Es ist nicht nur im Sinne einer persönlichen Befriedigung. Das schenkt Gott dann auch, sondern damit andere davon profitieren dürfen. In Johannes 16, Vers 24 sagte der Herr, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig oder vollständig sei. Also nicht nur ein bisschen Freude, sondern eine völlige Freude will Gott uns schenken. Göttliche Freude. Ist nicht zu messen an irdischen, emotionalen Maßstäben, sondern an ihm allein, unserem Herrn und Gott. Völlige Freude, erwarten Sie das vom Herrn, hat allerdings hier eine Voraussetzung. Wenn wir uns als Gefäß betrachten und dieses Gefäß gefüllt ist mit so viel Eigenwünschen, Eigenproblemen, dann ist kein Platz mehr für die Freude des Christus. Darum sollten wir das, was uns belastet, abgeben, aber auch die Dinge, die so schön sind oft in dieser Welt. Bitte, damit wir uns recht verstehen, wir dürfen uns freuen. Es gibt eine Freude auch an der Natur, an den schönen Dingen dieser Welt. Nur vergeht das einmal. Ich hatte schon oft erwähnt, nicht, Conny, wenn wir in Arosa waren, es gab auch mal Schneezeiten. Und einige, die dann nur den Sommer da wünschten, und als dann der Schnee so fast einen halben Meter hoch war, dann saßen doch einige ganz trübe da irgendwo in der Ecke des Hotels. Klar, wenn man primär um der schönen Landschaft willen dahin kommt und nicht um des Wortes willen, dann ist das das Ergebnis. Sicher, ich habe auch lieber Sonnenschein da oben und Wanderungen als tristes Wetter. Und der Mai ist schöner als der triste November. Ne? Das dürfen wir registrieren. Nur wenn wir von diesen äußeren Gegebenheiten abhängig sind, dann bestimmt die Seele unser Glaubensleben. Die Seele mit Wollen, Fühlen und Denken. Noch einige Stellen zu dieser völligen Freude, die auch dann durchhält in Problemen. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2, da sagt Paulus, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben. Das ist mit dem Verstand nicht fassbar. Trotz der großen Bedrängnis gab es einen Überschwang der Freude. Also kommt die Freude aus einer anderen Quelle? Ist nicht abhängig, ich sage es nochmal, von Umständen, Verhältnissen und von Problemen. Und das hängt mit Bewährung zusammen. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Und die Märtyrer haben das bewiesen, selbst unter schlimmsten Leiden. Ich habe jetzt ein Büchlein von jemandem bekommen, da geht es um die Kirche der Armen. Da wird also nicht die offizielle Kirchengeschichte beschrieben, sondern hier geht es um die verfolgte Gemeinde. etwa die Waldenser oder auch die, die durch die römische Inquisition hart bedrängt wurden. Und dann waren die Gläubigen bereit, um des Evangeliums willen Haus und Hof zu verlassen, ja sogar ihr Leben dahin zu geben. Das ist übrigens auch jetzt noch der Fall in totalitären Systemen, vor allen Dingen in islamischen Staaten. Wer sich zu Christus offen bekennt, wird aus der Familie ausgestoßen. Das ist die Regel und muss mit dem Verlust seines Lebens rechnen. Liebe Geschwister, wir leben hier in äußeren, annehmbaren, guten Verhältnissen. Es ging einer Gesellschaft nie so gut nach außen, sicher wenn auch die Armut hier und da wieder zunimmt, wie uns heutzutage. Und da besteht eben die Gefahr, dass wir uns nicht allein am Herrn und der Kraft seiner Stärke orientieren, sondern doch an vielen Annehmlichkeiten dieses Lebens. In Bedrängnis haben sich die Korinther als stark, als glaubensfroh erwiesen und haben einen Überschwang der Freude erfahren. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Oder auch im Brief an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 6 schreibt Paulus, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Bedrängnis und Freude des Heiligen Geistes. Man kann es fast so formulieren, je mehr äußere Sinnenfälligkeit, umso weniger wirkliche Kraft des Heiligen Geistes mit der Freude. Je mehr die Gemeinde ins Äußere ging, umso weniger Kraft des Heiligen Geistes. Sehen Sie, man kann vom Kulturhistorischen, vom Künstlerischen, Ästhetischen sich erstaunen über die Bauwerke der Gotik oder auch noch später all der Prachtbauten, die in verschiedenen kunsthistorischen Epochen dann entstanden sind. Aber je weniger Heiliger Geist, umso mehr wurde ein Dom ausgeschmückt. Weil man sich am Äußeren, am Schauen orientiert und nicht am Glauben. Ich denke zum Beispiel an den wunderschönen Barockdom in Fulda. Das ist eine Pracht. Da hat das Auge etwas sinnlich Schönes wahrzunehmen. Aber zur Stärkung dieses Momentes unter Bedrängung, Freude des Geistes zu fahren, dient das einfach nicht. Da muss man unterscheiden. Auch in Leiden und in Nöten haben die Christen den Herrn bezeugt, weil die Freude durch den Heiligen Geist so herrlich dominierte. Und dann wird eins deutlich, dass diese Freude am Herrn auch eine gemeinsame Freude ist. In 1. Johannes 1, Vers 4 schreibt der Apostel, dieses schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei in allen, also in uns. Diese vollkommene Freude soll nicht nur ein Einzelner haben. Sie wissen, dass geteilte Freude, sagt schon ein Sprichwort, doppelte Freude ist. Und wie viel mehr, wenn eben Christen in wahrer, echter Anbetung zusammen sind und die Freude am Herrn sich auch ausdrückt in echten Lobpreisliedern. Dieses Wort Gottes besitzt eben diese Kraft und diese Dynamik der Veränderung und ist in der Lage, diese Freude zu vermitteln. Und noch ein Wort des Apostels aus Philipper 2, Vers 29. Nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder der Ehren wert. Also auch da wieder das Gemeinsame und das Anteilhaben am Schicksal des anderen. Und Paulus schreibt noch einmal in 2. Korinther 1, Vers 24. Wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen. Ich denke, das ist eine ganz wunderbare Regel. Hier sollen also nicht kleine Päpstlein auch im evangelischen oder evangelikalen Lager regieren, sondern Paulus war das Vorbild dafür, dass er die Freude selber mit den anderen geteilt hat. Er wollte nicht herrschen, sondern Freude vermitteln. Das ist dann etwas, was durchhält. Da hat mal jemand gesagt, die Katholischen haben doch einen Vorteil. Die haben nur einen Papst und die Evangelischen und so viele haben viele und mehrere Päpste. Ja, aber steckt auch alles in uns. Mit Teilhaber der Freude und das immer wieder im Glauben. Meine Freude, sagt Paulus, auch wieder in dem gleichen Brief, sei euer aller Freude. Und das wünsche ich eigentlich uns hier auch. Meine Freude, die Freude des Einzelnen, soll unser aller Freude sein. Und das kann nur zum Zentrum haben, eine Person, Jesus Christus. Er schenkt die Herrlichkeit und will uns damit auch zielorientiert führen. Und ein fünfter Punkt, der mit der Freude zusammenhängt, zielt auf die Hoffnung. Wir leben nicht nur im Diesseits. Wir bekommen nicht nur Kraft, den Alltag zu meistern, sondern wir haben vor allen Dingen eine lebendige Hoffnung, die das Ziel des Glaubenslebens klar beschreibt. Wenn es zum Beispiel heißt in Kolosser Kapitel 3, Vers 4, dass dann, wenn Christus geoffenbart wird, wir mitgeoffenbart werden, dann ist das eine wunderbare Hoffnung, die uns hier schon zur Freude motivieren soll. Und in 1. Thessalonicher 1, in den Versen 9 und 10, schreibt der Apostel denen, die echt bekehrt sind, weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott, dass sie zwei Aufgaben haben, zu dienen und zu warten auf den Sohn, der uns vor dem Zorn, dem zukünftigen Zorn bewahrt. So brauchen wir eine klare Zielsetzung. Wer keine Perspektive hat und alles nur im Diesseits sucht, der wird oft auf fragwürdige Ereignisse zurückgreifen müssen. Sehen Sie, wenn jetzt die christliche Welt ökumenisch umfassend dieses Jahr 2000 als ein ganz besonderes feiern will und Jesus ein Geschenk machen will, dann ist das nicht die Perspektive der Gemeinde. Wir haben zu warten auf den wiederkommenden Herrn, dürfen hier uns selber natürlich auf manches einstellen und sollen auch die Botschaft der Versöhnung weitergeben. Aber dass das Reich Gottes jetzt schon hier auf Erden installiert wird, das ist ein Trugschluss der großen Kirchen. Leider schon seit dem 3., 4. Jahrhundert. Seit Augustins Schrift, die Civitate Dei, wird eben der Gottesstaat hier auf Erden gebaut. Und selbst Luther hatte da ja seine Probleme, als er die Christen unter die Herrschaft der Fürsten stellte. Dieser lateinische Spruch, cuius regio, eius religio, vis die Herrschaft, des auch der Glaube. Das war eine totale Vermengung mit irdischen Prinzipien einer Regierung, die von dieser Welt eingesetzt ist. Darum musste auch die evangelische Kirche scheitern, weil Luther leider nicht die Gemeinde in dem Sinne, wie es andere wollten, auf den Leuchter gestellt hat. Und das ging ja dann nachher auch schief durch die Bauernkriege und wie er sich den Juden gegenüber verhalten hat. Ich will das nur andeuten, wenn wir keine klare Zielsetzung haben, dass das eigentliche für die Gemeinde, die eigentliche Aufgabe erst später folgt. Wenn wir nicht wissen, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass zuerst die Gemeinde vollendet wird nach Römer 8. Dann gehen wir zu sehr in die Breite und versuchen, die Welt zu christianisieren. Und was kommt dabei heraus? Nun, wie immer bei allen Christianisierungsversuchen, letztlich lässt sich Fleisch nicht durch Taufe oder äußere Sakramente verändern. Menschen, die da haben, den Schein oder die Form der Frömmigkeit, das ist das Ergebnis. Bitte. Wir wollen uns nicht überheben, aber wir müssen die klaren biblischen Linien sehen, damit der Kurs christozentrisch klar und eindeutig ist. Damit eben der schmale Pfad bleibt und die Gemeinschaft, die wir haben, kann nur über das Haupt der Gemeinde geschehen.
Wo er das Haupt ist und wir Glieder sind, ist die Gemeinschaft vorhanden. Da können wir sie pflegen und sollen sie auch weiter praktizieren. Darum ist es wichtig, dass wir diese Zielsetzung haben, damit wir wissen, unser Bürgertum, Politerma steht da im Griechischen, nicht? Das hängt mit Politik zusammen. Staatsbürgertum ist dort droben und nicht zuerst hier. Wir sollen zwar auch gute irdische Bürger sein, aber das ist die dominierende Stellung. Und von dort, wo unser Bürgertum, Luther hat übersetzt, unser Wandel ist, wird er kommen und den Leib der Niedrigkeit verwandeln. Das ist eine herrliche Zukunft. Und eine Generation wird das erleben. Und die anderen, in Christo Entschlafenen, die kommen nicht zu spät, sondern die sind sogar zuerst dran. Und wir, die wir dann leben, werden mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt. Das sind die Zukunftsperspektiven, die wir brauchen. Liebe Geschwister, das muss immer wieder auch dann unsere Freude bestimmen. Um der vor ihm liegenden Freude willen, hat der Jesus Christus dann auch das Leid tragen und erdulden können. Als er den Kreuzestod erlitt, hat er den größten Glaubensschritt vollzogen. Hinein in Sünde, Tod und Hölle. Und der Vater hat ihn auferweckt. Damit hat er die herrlichste Gotteswahrheit präsentiert, Gottes Verherrlichung. Und das muss unsere Zielsetzung sein und bleiben. Das hängt mit dieser Freude zusammen und darauf freuen wir uns, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 2. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Wir müssen uns das immer wieder sagen und Sie wissen, dass ich in der prophetischen Woche immer wieder auf diese Zielsetzung der Gemeinde hinweise. Dann kann Israel kommen und dann können die Völker im tausendjährigen Friedensreich bekehrt werden und auf der neuen Erde geht dieser Umwandlungsprozess ja noch weiter. Die Nationen werden gesegnet, geheilt durch die Blätter der Bäume, die an dem herrlichen Strom stehen. Alles Hinweise auf eine Vollerlösung in Christus. Und das macht mich auch getrost, dass Gott einmal die Antwort auf alles ist, dass selbst der letzte Feind, der Tod, abgetan wird, bis Gott sein wird, alles in allen. Und nun, liebe Schwester, zum Abschluss noch einige Hinweise für die Praxis. Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wenn es hieße, freut euch alle Zeit, dann ginge das nicht. Aber in dem Herrn darf das möglich sein, auch in Leiden und Nöten. Ist ein Befehl, eine Aufforderung, die der Herr den Philippern durch den Apostel Paulus vermittelt. Der weitere Hinweis, eure milde Güte lasset kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Einmal in uns nahe, er lebt in uns und ist auch nahe, er kommt bald. Das hat Paulus damals schon prophetisch ausgesagt. Und wodurch geschieht das? Indem wir immer wieder alle Sorgen abgeben. Nicht nur einige, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt Petrus. Er ist besorgt um uns. Und das sollen wir tun mit Bitten, Flehen und Danksagung. Und dann wird der Friede Gottes, ist der Verbündete der Freude, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne wie in einer Feste bewahren. So dürfen wir dann auch immer wieder leben. Sehen Sie, ich muss das auch praktizieren. Ich bekam heute Morgen noch einen Anruf von meiner Frau und die hat mir dann ein Problem da geschildert bei meiner Tochter in der Familie. Es ist ein wirtschaftliches Problem und so weiter. Mein Schwiegersohn hat eine Verantwortung in einer Firma und dann geht es um Umbau und wer weiß was alles. Und da geht es im Augenblick dann nicht weiter, kein Durchblick. Dann muss ich das Problem abgeben. Wie können wir helfen, dürfen wir natürlich auch sagen. So gibt's ja ständig Dinge. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und wenn der Friede Gottes dann unsere Herzen bewahrt, dürfen wir getrost sein. Diese herrliche Gewissheit haben nur die Glaubenden in Christus. Freut euch mit denen, die sich freuen. Römer 12, Vers 15. aber dann auch weinet mit den Weinenden. Das ist die andere Seite. Es ist nicht alle Tage Sonnenschein im Sinne des Hurra. Aber die Grundstimmung auch durch den Trost bleibt. Und die Liebe freut sich, das haben wir gestern Abend schon gehört, nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. So dürfen wir uns immer wieder freuen, wenn Menschen zur Erlösung in Christus finden, wenn sie sich für den geistlichen Weg entscheiden. Und so wollen wir uns freuen alle Zeit, nicht nur wenn es uns gut geht, alle Zeit und danksagen auch für alles. Aber nicht darum, weil das alles uns motiviert, sondern weil der Herr in allem sich als Sieger erweisen will, weil er uns Gnade schenken will. Und darum dürfen wir ihn anbeten, dürfen uns freuen. Ein letztes Wort des Apostels Petrus, 1. Petrus 4, Vers 13. Freut euch, insoweit ihr auch der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch freut bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit, jubelnd freut. Also wenn er geoffenbart wird, dann wird einmal alles Leid zu Ende sein. Und so sollen wir in der Praxis immer wieder lernen, Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Und das ist auch nach Epheser 5, liebe Geschwister, der Weg, um voll Geistes zu werden. Dank sagen, alle Zeit für alles. Wer voll Geistes ist, wird das da lernen und nicht nur im Halleluja rufen. Das darf auch sein, aber das bewährt sich in der Praxis. Singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen und seid untertänig gegenseitig. Aufeinander hören, in Liebe lernen. Liebe Geschwister, möchte Gott schenken, dass wir hier auch durch diesen Wortdienst innerlich klar sehen, weiterschauen können, zielorientiert schauen können und in der Freude des Herrn leben, damit wir gegenüber den listigen Anläufen des Feindes standhalten können. Durch den Glauben, Christus orientiert, und er lässt uns nicht zu kurz kommen. Er hat viel mehr für uns, als wir je ahnen, denn er gibt über Bitten und Verstehen, wie es Paulus im zweiten Gemeindegebet sagt. Amen. Wir wollen noch miteinander beten, ehe wir dann das Schlusslied singen. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder dein Wort aufschließt. Und ich danke dir, dass ich in dir geborgen sein darf, ja schon versetzt sein darf in das himmlische Wesen, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott und wir auf dich, den sich offenbarenden, wiederkommenden Herrn, warten dürfen. Habt du Dank, dass dein Wort immer wieder uns Wegweisung schenkt. Herr, und wenn wir sehen, wie die Zeit immer gefährlicher wird und wie das Pseudo-Christentum Überhand nimmt, bitten wir um Bewahrung. Lass uns einen klaren Kurs haben, der uns zielorientiert weiterführt, damit wir um deines Namens willen dich verherrlichen können. Habt du Dank, Herr, dass du es bist, der angefangen hat, das gute Werk, es vollenden wird, bis auf den Tag seines Kommens. Und nun segne auch diese letzten beiden Tage noch, die wir hier zusammen sind. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen.